Ciao, schöne!
Hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken. Und auch willkommen zurück in Peru. Heute gibt's den zweiten Teil meines Gesprächs mit Mika, Schreinermeister und zur Feier dieser Folge peruanischer Weltenbummler. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, jetzt Pause drücken und nachholen. Da erfahrt ihr, wie Mika dazu kam, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Zur Auffrischung, hier eine kleine Zusammenfassung. Mika reiste im Jahr 2019 mit der Organisation Weltwärts für ein Jahr nach Peru, um dort in einem abgelegenen Bergtal bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu helfen und eine lokale Schreinerei weiterzuentwickeln und dort zu arbeiten. Weltwärts ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des Deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In der Timeline unseres Gesprächs ist Mika inzwischen in Peru angekommen und hat die Schreinerei vom Vorgängerfreiwilligen übernommen. Und nun ab in den zweiten Teil unseres Gesprächs. Viel Spaß.
Wir müssen über Tuk-Tuks reden.
Ja. Also Tuk-Tuks ist sicherlich ein internationaler Begriff, der jedem an diese drei Räder denken lässt, die es in vielen Teilen der Welt gibt, aber ich glaube, die man sofort eher in den asiatischen Raum einordnet. Also Tuk-Tuks ist mehr so Vietnam, Thailand, Philippinen, da die Ecke. Aber tatsächlich gibt es die Dinger überall außerhalb von der westlichen Hemisphäre, sage ich mal. Und ich glaube, die kommen auch alle trotzdem irgendwo aus dem asiatischen Raum. Aber diese Tuk-Tuks sind auch in Peru ein Riesending und sind da die Taxis. So, da fahren zig von durch die Gegend, man steigt da ein, man zahlt einen kleinen Obolus und man fährt irgendwo hin.
Haben die Nummernschilder und Versicherungen?
Ja, meistens schon.
ist das vielleicht so was Ähnliches, wie man sieht ja so manchmal klischeemäßig, ich kann das auch nicht bestätigen, weil ich war nie in Afrika, aber es gibt ja schon diese durchaus als authentisch halbwegs geltenden Serien und Filme, die dort spielen, wo es diese zwei Mann, zwei Frau, zwei Mensch Unternehmen gibt, die so einen Bus nehmen, der wird dann wahnsinnig bunt angestrichen und wahnsinnig bunt angemalt, aber dann ist das auch der Familienstolz. Dieser Bus ist das ein und alles und mit dem Ding wird dann Business betrieben.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das gleiche Phänomen, aus dem sich Personen in Deutschland einen Dreier BMW aufmotzen. So, es ist irgendwo ein Statusobjekt. Und obwohl das nur so ein Tuk-Tuk ist, ist das für die der Gipfel allen Stolz.
So ein Tuk-Tuk ist ja auch cool.
Und dementsprechend werden die Dinge halt auch
hier darf man mit sowas halt nicht rumfahren. Du wirst sofort vom Stelle raus.
Doch.
Ja, aber also, nur wenn der TÜV hat. Und dann ist ja der ganze Charme weg.
Nein, du kannst die Dinger hier in Deutschland kaufen.
Ja gut, aber dann ist ja der Charme weg. Ich möchte ja, dass die auch das Geräusch machen, dass die ein bisschen puffen, dass da hinten der Katalysator rauskommt.
Aber solange du die Ape, die 50er Ape, die braucht nur das Mofa-Schild. Und die darfst du pimpen bis zum Umfallen.
Ah, okay.
Das wissen nur die wenigsten. Du kannst die Tuk-Tuks hier in Deutschland auch kaufen. Das macht, glaube ich, keiner. Aber die gibt es auch, also irgendwo bestimmt kann man die in Deutschland beziehen.
Aber ich finde die so cool, wenn die halt so Patina haben und wenn die so ein bisschen rostig sind und wenn die schon dreimal gegen irgendeinen Stein gerauscht sind.
Dann finde ich die auch am coolsten.
Dann die brauchen einfach so das Gefühl, dass die benutzt wurden.
Aber in Peru ist es eher andersrum, tatsächlich. Also wir finden das cool, wenn das irgendwie benutzt, Patina. Für die ist der Zustand des Neuseins so lange wie möglich erhalten.
Ach doch, okay, cool.
Der Gipfel aller Dinge. Aber auch auf so eine ganz perfide Art und Weise. So, das Ding sieht von außen aus wie durch den Kakao gezogen, aber von innen ist noch die Originalfolie an der Sonnenblende, die man hat, um das Ding zu schützen bei der Ausführung. Die ist noch dran, so. Mit dem Aufkleber, wo man scannen kann, wo der Code steht von dem. Also wirklich, wir haben die wildesten Sachen erlebt. Die Dinger sehen wirklich aus wie Müll. Aber die Schutzfolie auf dem Spiegel ist noch dran und halt eben diese Folie um die Sonnenblende. Und denkst so, nee, das glaube ich jetzt nicht so. Warum? Aber dieses Gefühl von neu, spielt dann doch schon noch eine Rolle. Und die es halt auf die Spitze treiben, gehen halt wirklich hin und pimpen diese Dinger bis in die Unterbodenbeleuchtung in RGB ist noch nicht der Gipfel aller Dinge.
Oh mein Gott, wie geil.
Also es gibt so meterhohe Spoiler, die ja wirklich auch komplett fehl am Platz sind.
Oh, ist das cool.
Musikanlage aus der Hölle. Wirklich, wir haben alles erlebt. Wir haben alles erlebt und es ist. Man kann auch sicherlich noch mehr erleben. wir waren halt in ein paar unterschiedlichen Städten. In jeder Stadt gab es die Dinger. In jeder Stadt gab es halt die ein, zwei Teile, die waren gepimpt bis zum geht nicht mehr.
Gibt es da auch so Golf-GTI-Treffen, so richtig irgendwo dann auf dem, wie hieß der Dorfplatz?
Ja, auf dem Plaza de Armas.
Stehen
auch
die dann
das,
da?
Auch das gibt es. Ja, auch das gibt es, dass die abends mit ihren Tuk-Tuk-Dingern dann einfach da rot durch die Gegend fahren. Und das Witzige ist halt, also das ist dann nicht so ein Poser-Treffen, um irgendwie Krach zu machen und sich gegenseitig zu zeigen, hey, guck mal, ich habe ein geiles Auto, sondern es ist, hey, guck mal, mein Taxi, weil hauptsächlich sind es Taxis, mein Taxi ist das Geilste, komm bitte zu mir und steig ein. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, in so eine laut röhrende, blinkende Joghurtkiste einzusteigen, weil das ist auch alles Plastik, sondern es ist einfach so, ich glaube, junge Menschen in Peru denken sich so, boah, ja, voll geil, da fahre ich jetzt mit, dass, wenn ich da bei der Party auflaufe, bin ich der Coolste. So, als ich weiß nicht, aber das waren.
Ich finde das total schön.
Viele amüsante.
Ich finde das, also so Autos oder Vehikel haben einfach für uns Menschen so eine komische Anziehungskraft. Ne? Irgendwie früher waren es die Pferde oder irgendwelche Eselskarren oder weiß ich nicht was. Irgendwie haben
voll.
Vehikel für die Fortbewegung, die und sind so ein so extrovertierter Ausdruck von Persönlichkeit.
Ich kann mich da auch nicht von frei machen. Ich hatte das Motorrad. Das Motorrad war China-Produkt, so eine Supercross-Enduro, dicke Stollenreifen, sah unfassbar cool aus und irgendein Vorbesitzer hatte mal sämtliche von diesen chinesischen Markenzeichen mit so einem shitty Honda-Schriftzug überklebt, also de facto hatte ich eine Honda und diese Honda hatte neben dem fehlenden Nummernschild keinen Tacho, keine Blinker, kein Rücklicht, das Rücklicht hat nur so sporadisch funktioniert. Ein ganz, ganz helles Frontlicht und die lauteste Hupe der Welt. Weil, auch da ist ganz wichtig, es muss laut hupen, weil wer am lautesten hupt, hat immer recht. Witziger Side-Effekt bei diesem Motorrad war, es war so unfassbar laut. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hatte auch irgendein Vorbesitzer mal beschlossen. Ich glaube, du konntest, wenn du mit der Taschenlampe hinten in den Auspuff geleuchtet hast, konntest du vorne auf dem Motor, wenn du Luftfilter aufmachst, konntest du Licht sehen. Es war nichts mehr drin und das Ding war so laut, dass wenn du runtergeschaltet hast und an parkenden Autos vorbeigefahren bist, sind die Alarmanlagen angegangen von den Autos. Wirklich, das hat so laut gescheppert und geknallt, dass die Autos die Alarmanlagen angegangen sind. Und aus meinem jetzigen Standpunkt denke ich mir so, boah, ey, wer sowas macht, der größte Macho auf dem Planeten. Aber ich habe es regelmäßig gemacht. Regelmäßig bin ich die Straße runtergefahren, runtergeschaltet und 3-4 Autos. Und jedes Mal habe ich gedacht, boah, ist das geil. Es tut mir weh, das zu sagen, aber ich habe gedacht, boah, ist das geil.
Ach, das darf man sich auch mal.
Und das ist, glaube ich, so dieses Macho-Ding, wo man auch immer unfassbar viel Freude und Witz mit erleben kann, weil einfach, das ist auch, glaube ich, leider ein sehr männerbehaftetes Ding, das ist einfach, es entstehen so situationskomische Dinge, das ist herrlich.
Wie haben dann auch Leute auf der Straße darauf reagiert? Also sind die dann wie die Deutschen und machen so, oh, komm, nee. Ich meine, ich bin auch jemand, der, ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute so autoposen. Ne? Ich finde das total schlimm. Trotzdem kann ich aber die Schönheit eines V8 oder V12 Motors, wenn sie dann mal aufdrehen an einem kontrollierten Ort und nicht an der nächsten Ampel, kann ich das wertschätzen und stehe davor und denke mir, boah, ist das eine wahnsinnig tolle mechanische Flöte. Ne? Also das ist einfach so ein fast schon Musikorgelinstrument, was so toll gemacht ist irgendwie. Deswegen, ich kann schon die Faszination von sowas verstehen. Nur trotzdem hast du ja in Deutschland, inklusive mir, dann die Reaktion meistens an Kreuzungen mit, ah, der Idiot. Auch hier wieder der Idiot. Ne, das sind halt meistens leider männlich gelesene Menschen, die das dann auch tun. Wie reagieren denn die Peruaner auf sowas? Sind die dann eher so, also klatschen die, freuen die sich? Das ist ja auch so eine Mentalitätsgeschichte.
Ich glaube, das ist auch, da kann man dann auch durch die Parallelen ziehen. Ich glaube, junge Typen, die irgendwo aufreißermäßig mit ihrem getunten Motorrad, Tuk-Tuk, was auch immer, vorbeifahren, erreichen gerade bei jungen Menschen, vor allem vielleicht auch bei den Mädels, dann schon auch, das ist schon auch cool. Und diese Zeit gibt es da auch.
Ja,
die ist aber auch, glaube ich, relativ schnell vorbei und dann kommt halt auch die Altersspanne der Menschen, die sich wahrscheinlich einfach denken, boah, ach du Scheiße.
Also das ist international gleich.
Ich glaube, das ist international gleich, ja. Ich glaube auch, wenn ich das gemacht habe, werden sich die meisten eher gedacht haben, so, das muss echt nicht sein.
Nee,
überhaupt muss es auch nicht sein. Nicht. Aber man geht dann auch irgendwie in so eine, das ist dann so eine Schraube und man schraubt sich dann da immer weiter hoch und denkt so, wenn ich das noch mache, dann bin ich noch cooler. Und dann bin ich noch mal ein Stück cooler. Und dann bin ich, und dann fällt dir der Auspuff ab. So, Scheiße, ey, verdammt, das war doch nicht so cool.
Also, okay.
den Dämpfer gibt es dann doch auch.
Jetzt sind wir beim Macho-Podcast und nicht mehr beim Peru-Podcast gelandet. Wie finden wir denn dahin zurück? Wir haben jetzt auch schon relativ lange. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall noch erzählen, das ist eine Sache, die muss man über Peru wissen. Wie sind die Menschen dort? Hattest du schon ein bisschen gesagt, so sind die... Ne, irgendwas, was dir noch spontan einfällt, wo du sagst, ich gehe hier nicht raus, ohne das über Peru zu erzählen.
Ja, also ich war bis jetzt auch nur international in Peru. Ansonsten bin ich auch aus Europa noch nie rausgekommen. Deswegen ist es eine sehr einseitige Werbeaktion auf diesem Punkt. Aber Peru ist ein unfassbar schönes Land. Überall, wo ich gewesen bin, hat es mir extrem gut gefallen. Es sind sehr dankbare Menschen. Es sind sehr ruhige Menschen. Man wird, wenn man sich vernünftig verhält, überall wärmstens aufgenommen, willkommen geheißen. Peru ist, glaube ich, das Land, um am schnellsten und am schönsten das südamerikanische Spanisch zu lernen, weil sie einfach sehr langsam sprechen und sehr deutlich. Peru hat manchmal einen schlechten Ruf hier, weil die einzige Nachrichtenerstattung, die wir aus dem Land erfahren, regelmäßig irgendwelche Probleme bei den Wahlen sind, yeah, wo irgendwelche korrupten Leute gewählt werden. Peru ist so viel mehr als das. Und man kann es nicht erfassen mit einen zweiwöchigen Urlaub und man sollte sich eher die Zeit nehmen, das glaube ich auch, man sollte sich eher die Zeit nehmen, wenig in viel Zeit zu machen, als viel in wenig Zeit.
Ja.
Und auf Leute zugehen, das ist auch sicherlich außerhalb von Peru so, auf Leute zugehen, wertfrei in Situationen starten und nicht von vornherein sagen, hey, ich bin jetzt hier Tourist, ich möchte jetzt hier auch gerne als Tourist willkommen geheißen werden. Auch mal abseits der vorgetretenen Tourismusrouten sich umschauen, weil schön ist es wirklich eigentlich überall. Manchmal auch einfach so Touri-Dinger machen, so voll geil, weil kann man sich dann auch mal gut gehen lassen, irgendwie eine Mountainbike-Tour irgendwo runter buchen, machen, voll geil. Aber halt auch eben in so Situationen, wo man sich vielleicht auch gerade denkt, boah, hier würde ich jetzt gerne mal nochmal verharren, ein bisschen umgucken. Auch das machen und dann eher fragen, hey, Leute vor Ort, kann man da vielleicht hoch, kann man da vielleicht sich das angucken und nicht in die nächste Stadt fahren und in einer Touri-Agentur irgendwas buchen, ja, wieder. Einfach sich auf das einlassen, was...
Das ist ja so ein Grundsatz fast schon unseres Podcasts, dass wir diesen Glauben vertreten, dass je länger man Zeit an einem anderen Ort verbringen kann, desto mehr und bessere Eindrücke bekommt man. Und eigentlich ist was Touristisches meistens als würde man in einen Freizeitpark fahren, der einem so einen Ausschnitt aus, hier so sieht die Kultur aus, wenn sie hochglanzpoliert ist, hier so sieht das aus. Gerade dieses Erfahren eines anderen Landes, wenn man dafür den Charakter und die Festigkeit in seinem Wesen hat, zu sagen, ich mache so bei so einer Hilfsaktion mit. Oder wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, länger als 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate in einem anderen Land zu verbringen, das sind wahnsinnig wertvolle Eindrücke. Ich habe das jetzt nur in den USA erfahren dürfen, aber auch da habe ich so viel mitgenommen und habe so viel, wenn man wieder in Deutschland ist, hattest du wahrscheinlich auch, ne, wie du auch eben berichtet hast, mit sich in Schlangen einstellen oder sowas. Bei mir war das im Bus. Ich bin irgendwo in den Bus eingestiegen und habe nur gedacht, ja, ich bin wieder in Deutschland. Überall nur irgendwie runtergezogen im Mundwinkel. Alle waren so, was mache ich hier? Verdammt, warum fährt der Bus nicht? Oder auch Supermarktschlange. Es ist so krass, mal andere, und das meine ich jetzt noch nicht mal, ne, überall in Deutschland ist alles schlecht, sondern einfach mal einen anderen Einblick in einem anderen Land zu kriegen. Wie werden da Probleme gelöst? Wo kauft man da sein Klopapier? So Probleme, die man im Urlaub vielleicht gar nicht hat, weil das Klopapier ist in der Pension, im Hotel, liegt da für die Zeit, die ich da bin. Aber das sind so Ereignisse, Alltag in einem fremden Land ist so spannend und so toll.
Ja, und dieses, was du gerade sagst, wie hast du es genannt, kuratiert? Also dass etwas,
ja, eben diese Touristen-Hotspots
ausgewählt, ne? Ist, das ist, glaube ich, was das, das ist das Einzige, was man über ein Land im Internet erfährt, ist meistens eben dieses Vorausgewählte. Und man sieht das, man recherchiert das, man sieht Fotos auf sozialen Medien und denkt so, das will ich erleben. Mhm. Man hat eine Erwartungshaltung und wenn man das macht, was alle machen, dann erlebt man das auch. Und dann ist es aber auch immer das gleiche Erlebnis. Und die Fotos, die man macht, sind exakt die gleichen, die man eh schon vorher, ja, im Internet gesehen hat. Und was bleibt, ist halt so, ja, war genauso schön, wie ich es im Internet gesehen habe. Aber
Wenn überhaupt.
Ne? Wenn überhaupt,
genau. Wenn es nicht so, oh, bei uns war das Wetter blöd.
Ja, oder, genau, das sind dann die schlimmsten Situationen. So, genau. Boah, jetzt bin ich da hingefahren und jetzt war wolkig. Nein, aber gar nicht erst, also klar, man guckt sich das an und denkt sich, voll cool, aber gar nicht erst mit dieser Erwartungshaltung da hingehen, sondern sagen, hey, das ist voll cool, aber darum gibt es bestimmt Sachen, die sind ja mindestens genauso cool. Mhm.
Diese Einstellung, das ist jetzt mein Erlebnis und nicht, ich erwarte dasselbe Erlebnis wie das, was ich da gesehen habe von dem jeweiligen Ort. Ja. Und dann ist natürlich so auch noch so halbwegs blindfolded in so eine Situation reingeworfen, so benenne ich es jetzt mal, zu werden, sich auf so ein Abenteuer einzulassen, das finde ich schon, das verdient Respekt und das ist auch was, da muss man auch für gemacht sein. Ne? Also ich sagte ja eingangs, ich glaube, ich hätte viel zu lange recherchiert, was kann ich mir da für Krankheiten einfangen, wo kann ich ausgeraubt werden, welche komischen Dinger muss ich mir besorgen, welches Waffengesetz gibt es, kann ich abgestochen werden oder werde ich erschossen? Ich bin teilweise so negativ geprägt und würde dann wahrscheinlich in diesen Negativaspekten verenden, bevor ich in dem jeweiligen Land ankomme, wenn es zu weit ab vom Tourismus-Spot irgendwie ist. Obwohl ich, wie gesagt, diese positiven Erfahrungen gemacht habe, aber eben in einem Land wie den USA, die das dann noch ein deutlicher Unterschied ist zu sowas wie Peru und erst recht, wenn ich in ein Bergdorf fahre und da bei einem sozialen Projekt mitarbeite. Also das ist schon nochmal ein ganz anderer Eindruck. Ja.
Und du sagst gerade mit sich einlesen, Unwissenheit schützt vor Strafen. Ich glaube, das sagt man hier in Deutschland recht gerne. So dieses Allmann-Ding, so nur durch, ich weiß es ja noch lange nicht. Unwissenheit kann einem auch einfach das Leben leichter machen. Wenn man sich keine Gedanken darüber macht, das gar nicht hinterfragt, dann passiert doch nichts.
Dann kommt man auch ohne Nummernschild durch.
Genau.
In diesem Sinne würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du unbedingt loswerden möchtest, würde ich mal ein Bändchen drum ziehen, um unseren kleinen Peru-Überblick.
Das klingt gut.
Ich danke dir, dass du uns diesen Einblick geteilt hast und für die vielen Anekdoten und Geschichten.
Jetzt bin ich ein bisschen melancholisch tatsächlich, weil ich jetzt so viel drüber geredet habe.
Du möchtest wieder hin?
Das sowieso, aber jetzt gerade tut es besonders weh. Wenn ich jetzt noch Fotos angucke, dann verdrücke ich Tränen, aber das war ein schönes Gespräch.
Das ist doch eine schöne Schlussnote, mit der wir enden können. Dass es sich lohnt, nicht nur dieses Land anzugucken, sondern auch dann doch, obwohl du das also in einen Rahmen gesetzt hast, welche Einstellungen man solchen Organisationen und Hilfen gegenüber haben sollte, dass es sich lohnt, das zu tun und dass es eine wertvolle Erfahrung ist. Cool. In diesem Sinne, liebe, liebe Leute da draußen, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Okay, halt, stopp. Wir müssen nochmal dazwischen gerätschen, denn wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir sind jetzt an dieser Stelle ein paar Wochen später und ich darf nochmal Mika begrüßen. Hi.
Hallo.
Dieses Mal sind wir in einer Telefonsituation, daher hat sich jetzt die Akustik für euch da draußen ein ganz klein wenig verändert. Das ist aber aufgrund der räumlichen Distanz, die normalerweise zwischen uns herrscht, gerade nicht anders machbar, aber da, ja, das steht ihr durch. Mika, wir haben etwas in der Folge angeteasert, was ich vor Ort komplett vergessen hatte, nochmal zu fragen. Und das war ein, ja, eher unschöner Abschluss der Reise, der aufgrund des großen Cs, also wie wir es hier im Podcast in diversen Folgen genannt haben, der Corona-Pandemie geschehen ist. Und das war eine abenteuerliche Rückreise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, tatsächlich war das so. Und wo du jetzt nochmal darauf zu sprechen kommst, das ist ganz lustig, in Anführungsstrichen, weil die Situation war die, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, war es um Ostern, als es wirklich auch in Deutschland sehr ernst geworden ist. Und zu dem Zeitpunkt war mein bester Freund und eine andere Freundin zu Besuch, also die sind quasi angekommen. Ich glaube, es war ein Donnerstag oder ein Freitag. Und dann haben sie schon Nachrichten aus Deutschland mitgebracht, so Live-Erfahrungen, diese ganzen Horror-Stories, irgendwie Klopapier und Nudeln sind leer und so. Und wir haben das alles total milde belächelt. Wir waren so, ach, die dummen Deutschen hier in Peru. Und selbst wenn das jetzt ernst wird, so schlimm kann das gar nicht werden. Und die beiden waren halt auch so, ja, und ist auch mega cool jetzt in Deutschland. Die Stimmung war ein bisschen schlecht und wir machen jetzt hier noch richtig entspannt Urlaub. Dann fliegen wir wieder zurück und dann ist die ganze Welt Friede, Freude, Eierkuchen. Die Eltern von manchen Mitfreiwilligen waren auch da. Ich glaube, es waren also zwei Elternpaare, also nochmal vier Personen. Unsere Freiwilligengruppe, die eh schon relativ groß war, war also umso größer. Der Vorstand von dem Partnerverein war auch noch da. Also es waren wirklich sehr viele Menschen zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Und dann sind wir ins Wochenende gestartet und haben noch irgendwie mit unseren Eltern telefoniert. Und auf einmal hieß es dann so, ja, jetzt wird es ernst, dann doch auch in Peru. Es gibt jetzt einen Lockdown.
Zur Einordnung für euch da draußen, wir sind jetzt Ostern 2020, wenn ich das in meiner Timeline richtig in Erinnerung habe. Ne?
Genau, Ostern 2020. Und ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt irgendwie Lockdown-Gespräche schon in Deutschland gab, aber in Peru war das wirklich kein Thema, dann war es auf einmal ein Thema und am nächsten Tag war es so. Also es gab wirklich keine Vorbereitung, es war von heute auf morgen so wie aus einem schlechten Film und man durfte nicht mehr auf die Straße. Mhm. Und dann haben wir versucht, uns da zu arrangieren und das wurde dann aber irgendwie gar nicht mehr so einfach und dann verschärfte sich die Situation, als die Heimleitung von diesem Kinderheim auf mich zukam und meinte, ja, dein bester Kumpel und die Freundin, die wohnen jetzt bei euch im Haus, aber die kommen ja aus Deutschland und wir wissen nicht, was mit denen ist. Wir würden gerne, dass die woanders wohnen. Es wäre total schwachsinnig gewesen, weil die waren schon seit 3 Tagen da. Wenn die irgendwie positiv rückblicken, wäre das alles, aber da wusste man das noch nicht, deswegen mussten wir das dann umsetzen und dann war halt die erste Hürde, ja gut, die dürfen ja offiziell gar nicht mehr vor die Türe, was machen wir jetzt? Aha. Wurden die irgendwie in Autos über Hinterstraßen in ein anderes Heim, sage ich mal, von der Organisation untergebracht und irgendwie war dann die Stimmung relativ schnell sehr schlecht. Wir hatten noch den Vorteil, dass dieses Kinderdorf quasi ein großes Tor hatte. Das konnte man zusperren und dann konnte man sich in dem Kinderdorf frei bewegen. Also wir durften unser Haus verlassen und hatten halt ein großes Areal, um uns zu bewegen. Aber irgendwie, dann waren halt panische Elterntelefonate an der Tagesordnung und irgendwie wusste gar keiner, wie die Situation sich jetzt entwickelt. Weder wir als Freiwillige noch unsere Organisation in Peru noch unsere Organisation in Deutschland, weil Lockdown in Deutschland, meine ich, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab nur diese Ausgangssperren irgendwie oder diese Regelung mit 50 Kilometern oder was das war, irgendwas war da.
Ja, das war sowieso eine der wildesten Zeiten eigentlich während der ganzen Pandemie, weil das wirklich dieser wilde Westen-Kram war. Noch niemand hatte das in irgendeiner Weise erlebt und selbst, sag ich mal, in Ländern mit einer besseren Infrastruktur als Peru, also hier in Deutschland, war großes Rätselraten, wie wir uns jetzt verhalten sollten und sowas. Also einen offiziellen Lockdown, meine ich, gab es da auch noch nicht, aber es gab die ersten, genau wie du sagst, Ausgangssperren, Maskenfragen, wo noch irgendwie mit Tüchlein vor dem Mund, die kein Stück medizinisch waren, irgendwie rumhantiert wurden. Das war eine ganz, ganz wilde Zeit. Ja,
genau. Und in dem ganzen Rahmen haben wir halt immer so die News von unseren Eltern aus Deutschland bekommen und halt die News aus Peru und waren aber eigentlich immer noch so positiv, ja, zurückfliegen werden wir nicht. Wir sollten Freiwilligendienst bis in den Sommer machen. Ja, bis zum Sommer können wir auf jeden Fall. Ach, was. Ja. Und ich weiß noch, irgendwann war dann in Peru die Lockdown-Situation so, dass die Peruaner auch keinen Bock mehr hatten. Und Peruaner gehen dann halt schnell auch auf die Straße. Und das sollte ja eigentlich nicht passieren. Und deswegen war dann, das weiß ich noch, für ein paar Wochen war die Regel, ich sage jetzt schon ein paar Wochen, ich löse das gleich noch auf, für ein paar Wochen war die Regel, ich glaube, montags, mittwochs und freitags durften Männer auf die Straße und an allen anderen Tagen Frauen oder so. Es war sowas total Abstruses, wo man sich auch gedacht hat, es kann wirklich nicht euer Ernst sein. Und dann wurden die ganzen großen Mercados, also so quasi wie so ein Wochenmarkt, kann man sich das vorstellen, aber halt in einer bestehenden Halle, die wurden dann auch dicht gemacht, weil in einem geschlossenen Raum und so. Und dann haben die ganzen Leute sich natürlich gedacht, mei, dann bauen wir es halt vor dem Gebäude auf der Straße auf. Also vieles ist da gar nicht so richtig gelaufen und richtig ernst für uns, beziehungsweise auch noch gar nicht so richtig für uns, sondern eher für unsere Eltern, war dann der Moment, als jegliche Airlines der Welt beschlossen haben, so, nee, Auslandsflüge, Inlandsflüge, das lassen wir jetzt sein. Wo auf einmal auch dann mit binnen weniger Tage klar wurde, so, die Airlines hören jetzt auf zu fliegen. Ja. Und dann weiß ich von den Eltern, die da waren, ist ein Paar ist noch mit einem der letzten Flüge aus Peru rausgeflogen. Für uns stand das überhaupt nicht zur Diskussion, weil wir hätten tagelang, sage ich mal, unser Zeug packen müssen. Wir hätten einen Transport für so viele Leute irgendwie zum Flughafen transportieren, organisieren müssen. Und dann waren wir halt so, ja gut, jetzt können wir eh nicht mehr fliegen, jetzt sind wir ja hier eingesperrt. Und das war für uns dann so ein Moment, wo wir gesagt haben, ja, mal, jetzt warten wir das eben ab, dann wird das alles gut. Für unsere Eltern war das, glaube ich, eine sehr, sehr harte Zeit. Also ich kann mich daran erinnern, dass da auch dann wirklich sehr direkte und unfreundliche Mail-Austausche zwischen Organisationen und gewissen Elternteilen stattgefunden haben, wo auch direkt Schuldfragen irgendwie mit dem Finger auf Leute zeigen und so. Also das war für unsere Eltern, wie gesagt, glaube ich, ganz, ganz hart. Und für uns ist es eigentlich nur noch echt dröge geworden, weil wir halt irgendwann mit unseren Möglichkeiten am Ende waren. Wir haben versucht, die Kinder so gut es geht zu bespaßen. Ich weiß, wir hatten gesellschaftsspieltechnisch jetzt auch nicht sehr viel zu bieten. Wir haben in der Zeit, ich glaube, so viele Partien Wizard gespielt wie manch anderer in seinem ganzen Leben. Und irgendwann hieß es dann, ja, es werden jetzt von der Bundesregierung diese Rückholflüge organisiert. Dann haben wir gesagt, ja, gut. Und dann haben wir angefangen zu packen, so ungefähr, weil es hieß ja, von heute auf morgen kann sich das entscheiden.
Wie erfährt man sowas denn dann? Also seid ihr, ist das dann über die Organisation an euch informiert worden, dass da Rückflüge von der Bundesregierung organisiert wurden? Also
es war immer so ein Mischmasch. Also viel haben wir über die Organisation erfahren, weil die halt dann im regen Austausch mit dem Auswärtigen Amt waren, beziehungsweise mit der Dachorganisation Weltwärts, die ja auch nun mal vom Staat irgendwie geführt wird. Vieles bekommt man aber auch, ich weiß, viele kennen es wahrscheinlich, das nennt sich Elefant-Liste. Das ist eine Online- Website, und also da kann man sich quasi eintragen, oder sollte man sich eintragen als deutscher Bundesbürger, wenn man das Ausland besucht für einen längeren Zeitraum. Und wenn solche Fälle, irgendwie Katastrophenfälle in einem Land eintreten, dann checken die als erstes diese Elephant-Liste, wo wirklich offiziell die meisten Leute dann gelistet sind, die halt zu dem Zeitpunkt im Land sind. Und man gibt auch noch grob an, wo man ist, sodass die quasi einen gewissen Überblick haben, wie viele Menschen sich wo in dem Land gerade befinden. Und da ist dann auch eine E-Mail hinterlegt und sogar eine Telefonnummer, und dann informieren die einen. Und irgendwann haben tatsächlich wir waren zu dem Zeitpunkt 25 Leute, haben halt zwei einen Anruf bekommen. Ja, Sie können morgen fliegen. Bitte packen Sie Ihre Sachen, machen Sie sich auf den Weg zum nächsten Flughafen. Das war für uns Cusco, 1,5 Stunden Fahrt. Und alle waren so, Moment mal, wir haben immer davon gesprochen, dass wir eine große Gruppe sind. Also wir haben das auch kommuniziert. Wir haben gesagt, wir sind 25 Leute. Wenn wir fliegen, macht es nur Sinn, dass wir alle zusammen fliegen, weil eben diese lange Fahrt zum Flughafen vorher steht und alles. Und als die dann angerufen wurden, haben wir gedacht, okay, das ist alles andere als organisiert. Und für unsere Organisation vor Ort in Peru haben die sich ein Bein ausgerissen, dass sie diese zwei Leute dann irgendwie zum Flughafen kriegen. Weil es war wirklich so, auf den großen Straßen über Land waren alle 2-3 Kilometer waren Polizeibarrikaden aufgebaut. Da stand das Militär. Da musste man sich ausweisen. Da musste man wirklich einen Wisch parat haben. Und da war dann auch nicht mehr mit Bestechen und ein bisschen gut daherreden, warum man sich gerade hier irgendwie bewegt. Und dann waren wir auch irgendwie verunsichert, und dann kam dazu, dass wir Gerüchte gehört haben, dass in der nächstgrößeren Stadt, auch in Cusco, tatsächlich einheimische Peruaner auf offener Straße, wenn man dann mal raus durfte, um irgendwie seine Lebensmittel aufzustocken, die Touristen angegangen sind und gesagt haben, ja, ihr seid das schuld, ihr seid in unser Land gekommen, ihr habt uns Corona gebracht, ihr seid der Auslöser dieser Pandemie in Peru. Und auf einmal war so eine Fremdenfeindlichkeit gegenüber den Touristen da. Und dann waren wir so, okay, krass, jetzt müssen wir uns bald Sorgen machen, ob wir auf die Straße gehen dürfen, ohne dass vielleicht irgendwelche ja sehr unzufriedenen oder vielleicht schon betroffenen Leute uns, weiß ich nicht, Böses antun wollen. Und dann haben wir auch, weil wir natürlich auch als Freiwillige irgendwie geschützt werden mussten, so ungefähr durften wir dann wirklich auch, wir durften einfach nicht mehr raus, nicht nur wegen Lockdown, sondern einfach, weil man Angst um uns hatte. Da kam dann auch wieder der Aspekt, unsere Eltern haben es natürlich dann auch Wind von bekommen und bleibt bloß drin und passt auf, was ihr macht und. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich irgendwann ein Telefonat geführt habe mit dem Auswärtigen Amt, mit einer jungen Dame. Ich glaube, ich habe 25 Minuten mit ihr telefoniert. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert hat, weil sie hat mich angerufen. Ich will nicht wissen, was das gekostet hätte, wenn ich nach Deutschland telefoniert hätte. Ja. Aber ich habe mit der telefoniert und ich habe der ganz klar gesagt, wer wir sind, wo wir sind, wie viele wir sind. Ich habe ihr alle Namen durchgegeben. Ich meine, ich habe sogar Personalausweis nochmal durchgegeben. Es war auf jeden Fall ein irre langes Gespräch, und habe mich aufgelegt. Und ich war noch so, okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Die wissen jetzt alles und dann läuft's. Und ich meine, nach diesem Telefonat, wo dann wirklich auch klar war, okay, jetzt in den nächsten Tagen wird's passieren, haben wir noch eine Woche oder sogar 1,5 Wochen darauf gewartet, dass wir fliegen können. Und dann waren wirklich, wir haben jeden Abend eine frische Unterhose aus dem gepackten Koffer rausgeholt, so ungefähr. Ja. Einfach nur, um irgendwie bereit zu sein. Und dann war es irgendwann soweit. Wir haben uns abends von allen verabschiedet. Es war super tragisch natürlich für uns auch, weil wir hatten noch vieles geplant. Ich hatte damals eine riesengroße Wanderung geplant, hatte mit Sachen aus Deutschland irgendwie nach Peru geholt für diese Wanderung und. Und man musste halt so viele Projekte einfach, also die hatte man davor natürlich auch schon lange nicht mehr verfolgt durch den Lockdown und so, aber mit diesem Tag war halt klar so, okay, jetzt ist hier einfach Sense, hier geht jetzt nichts mehr. Und das hat die Stimmung richtig arg gedrückt, und dann sind wir abends alle ins Bett, weil wir am nächsten Morgen irgendwie um 5 Uhr los wollten oder so. Und am nächsten Morgen stand dann tatsächlich, das weiß ich auch noch, das komplette Kinderdorf mit allen Tagesmüttern, alle Kinder, die Heimleitung, alle standen da und haben uns so filmreif auch verabschiedet und es hat wirklich sehr, sehr hart gemacht. Dann haben wir, sind wir in den Bus gestiegen, also der Organisationsbus, sage ich mal, so ein mittelgroßer Reisebus mit vielleicht 30 Sitzplätzen, haben alle unsere Sachen eingeladen, sind unten in der Stadt in Urubamba dann noch bei der anderen Unterkunft vorbeigefahren, haben die restlichen Leute eingeladen, also wie gesagt, irgendwas um die 22 Leute und sind losgefahren. Und dann war so, okay, jetzt ist es dann vorbei. Aber der, es war ja immer noch...
Kurz dazwischen, der Bus, stand der die ganze Zeit dann schon da oder war der jetzt dann genau für diese Zeit organisiert?
Nee, der Bus war quasi Kinderdorfbus, also damit sind die Kinder auch normalerweise in die Schule gefahren worden und so. Also das war halt quasi Organisationstransportbus. So.
Ja. Weil ich muss auch noch mal kurz fragen, die, du hattest ja gesagt, dass zwei von euch schon vorher hätten fliegen können. Sind die dann geflogen? Oder
haben die sind dann geflogen.
Okay, die waren also
das,
schon
das
weg.
War nicht, das war jetzt so flugtechnisch nicht irgendwie so ein freundliches Angebot.
Ja, klar.
Vielleicht, sondern es war so, hey, ihr fliegt jetzt oder ihr fliegt halt nicht.
Okay.
Also es war wirklich so, ja, oder du bleibst in Peru, aber ab dann können wir auch nichts mehr für dich tun. Deswegen sind die natürlich zu dem Zeitpunkt geflogen.
Das ist ja was ein logistischer Aufwand allein schon.
Ja, total.
Durch die 1,5 Stunden zum Flughafen und all sowas. Huiuiui.
Und dann weiß ich noch, sind wir in den Bus gestiegen, sind losgefahren und von Urubamba aus ging es dann halt Richtung Cusco, so eine leichte Passstraße halt oben auf so eine Hochebene hoch. Und wir sind losgefahren und tiefste Nacht, erster Checkpoint so ungefähr, alles gut, alle dementsprechend halt von der Laune, aber es ging ja Richtung Flughafen und irgendwie kam dann doch vielleicht auch so ein bisschen dieses Ich-komme-jetzt-nach-Hause-Gefühl auf. Und irgendwann fing es in dem Bus ein bisschen komisch an zu stinken, nach Bremse, Mechanik, irgendwas. Und auf einmal stand der Bus und es hat gestunken wie aus, also es war eklig. Ja, turns out, Kupplung vom Bus kaputt, weil viele Leute, viel Gepäck. Der Bus fuhr auf jeden Fall nicht mehr. Und ich weiß noch, ich hatte meiner Mutter geschrieben, als wir losgefahren sind, so, ja, wir sitzen jetzt im Bus. Dreiviertel Stunde später, ja, der Bus ist kaputt. Und für mich war das so, ja, wir sind ja in Peru, wir werden schon irgendwie zum Flughafen kommen. Ich habe das keine Sekunde hinterfragt. Keiner von uns Freiwilligen hat das hinterfragt. Die Leute, die nicht Freiwillige waren, hatten, glaube ich, kurz vor Herzinfarkt. Und dann haben die es tatsächlich vollbracht, mitten in der Nacht oder am frühesten Morgen irgendwie noch Leute und Fahrzeuge aufzutun, um all unser Gepäck irgendwie umzuladen und diese 20 Leute zum Flughafen zu karren. Und dann sind wir, glaube ich, mit drei Fahrzeugen, also an einem Pickup mit Gepäck, so einem kleinen VW-Bus, großen Auto und einem Mercedes-Sprinter mit Sitzplätzen, sind wir Richtung Flughafen gefahren. Und ab dann war sämtliche Planung hinüber. Es gab einen Passierschein für diesen großen Bus und sonst nichts.
Oh, ja.
Einmal waren wir drei Autos, viel mehr Fahrer und. Und an jedem Checkpoint haben wir mit denen diskutiert. Erst das erste Auto, dann das zweite Auto, dann das dritte Auto. Wir haben denen, glaube ich, jedes Mal das Gleiche erzählt, aber natürlich, die waren halt sehr skeptisch, war es Militär. Mit jedem Checkpoint hat das eine halbe Stunde gedauert und mit jedem dieser Checkpoints war halt die Zeit, zu der wir am Flughafen sein sollten, auf einmal weniger. Und um es jetzt nicht noch länger in die Länge zu ziehen, wir haben es geschafft, sind dann irgendwie in Cusco nochmal in andere Busse, dann Richtung Flughafen und haben dann noch, keine Ahnung, lass es 3 Stunden gewesen sein, vor dem Flughafen in der Schlange gestanden und darauf gewartet, dass man uns reinlässt.
Oh,
also im Endeffekt war die ganze Panik umsonst. Wir wären schon noch irgendwie dahin gekommen. Am Flughafen wurden wir vom Militär patrouilliert, weil halt wirklich die Leute sonst vielleicht gegen uns vorgegangen wären, eben aus diesem Grund, dass die Touristen Corona nach Peru gebracht haben. Mhm. Ich hatte noch viel zu viel Gepäck dabei. Ich hatte 2 Koffer und es hieß, man darf nur einen mitnehmen. Im Endeffekt, als wir dann in diesen Flughafen rein sind, haben wir gesagt, yo, hier bin ich, das ist mein Gepäck. Die haben noch nicht mal eine Sicherheitskontrolle gemacht. Man hat das Gepäck aufgegeben, da wurde ein Aufkleber draufgeklebt. Es war wirklich, denen war alles egal. Die wollten uns einfach nur noch loswerden. Dann sind wir in 2 Flugzeuge gestiegen. Dann war noch so eine lustige Geschichte. Auf einmal, das eine Flugzeug war voll, dann hat man uns darum gebeten, ins andere umzusteigen. Dann saßen wir irgendwie mit 5 Leuten in einem Flugzeug, wo sonst keiner mehr saß. Und das Flugzeug, wo wir dann drin saßen, ist irgendwie auf dem Flugradar nicht aufgetaucht. Und Eltern, die auf dem Flugradar geguckt haben, haben gedacht, das Flugzeug ist weg und frag mich nicht nach Sonnenschein.
Oh,
Mann. Haben wir dann alles gar nicht mitbekommen und im Nachgang mitbekommen. Aber dazu war dann noch irgendwie, irgendwo war die Situation oder die Info durchgesickert, auf den Rückholflügen gibt es kein Essen. Und in diesem Flugzeug, wo wir saßen, lag halt auf jedem Platz ein geschmiertes Buttercroissant mit Käse.
Oh, wie schön.
Und sie uns gedacht, Mensch, wenn es im nächsten Flug kein Essen gibt, wir haben ja große Taschen und haben wirklich das halbe Flugzeug, keine Ahnung, 50, 60 von diesen Buttercroissants mit Käse einkassiert, haben die in Baumwolltüten aus dem Flugzeug rausgetragen. Es hat wirklich niemanden interessiert. Sind dann in, wo war's? Ich glaube in Santiago de Chile, genau, in Santiago de Chile sind wir umgestiegen. Da alle Leute mit Masken, alle super penibel, weil die Chilenen sind generell sehr extrem, wenn man da einreist und so. Und wir uns gedacht, okay, jetzt wird's ernst. Wie wird das nur, wenn wir in Deutschland ankommen? Dann sind wir noch da umgestiegen in größeren Flieger, haben dann alle unsere Leute wieder getroffen, bliblablub, nach Frankfurt geflogen und kommen in Frankfurt an. Und man hat wirklich, du hast gedacht, alles normal. Niemand eine Maske. Nichts organisiert, keine Kontrollen irgendwie, man hat irgendwas gesagt von Fiebermessen, dies, das, nichts, wirklich. Also da war es wirklich so, in Südamerika, die Leute waren schon viel besser vorbereitet, es gab schon Masken, die haben sich schon viel mehr Gedanken darüber gemacht. In Deutschland, ja, Mai, dann ihr müsst halt jetzt eigentlich 14 Tage in Quarantäne, aber da gab es keinen offiziellen Schrieb, da gab es irgendwie keine Kontrolle, wer jetzt wann, wo, wie eingereist ist. Man hat sein Gepäck genommen und ist ganz normal aus dem Flughafen rausmarschiert, als wäre Corona noch nicht existent. Klar, es war weniger los am Flughafen, aber ja, also zu dem Zeitpunkt... Ganz komisch irgendwie.
Da wussten die Leute alle, also da waren alle noch kopflos irgendwie. Also man vergisst das ja ganz gerne, weil das dann teilweise in, also es gab ja auch eine sehr organisierte Phase, wo man das Gefühl hatte, so jetzt ist alles im Griff. Das war so im August, meine ich, 2020, wo dann auch also Ende Sommer sogar die ein oder anderen Restaurants dann mal wieder für 2 Wochen aufgemacht haben. Aber gerade diese Zeit um Ostern herum, die war wild. Also da wusste, da gab es noch den Glauben irgendwie, wenn man eine Plexiglasscheibe zwischen sich aufstellt, dann ist alles gut. Und
dann
haben die Leute über Aerosole gelernt und dass Aerosole sich für Plexiglasscheiben überhaupt nicht interessieren. Und das glauben aber heute noch Leute, dass Plexiglasscheiben Aerosole, egal. Es, ja, also die ganze, das war so quasi die gesamte Pandemie in der nutshell, die du dann da in ein paar Tagen erlebt hast.
Ja, absolut, absolut.
Wow.
Ich weiß also, ich bin dann einkaufen gegangen, irgendwie mit meiner Mutter zusammen. Und meine Mutter war so, ja, du musst ja jetzt eigentlich offiziell in Quarantäne. Das nehmen wir jetzt mal nicht so ernst, aber ziehst halt eine Maske auf. Ich bin halt in Maske im Supermarkt. Zu dem Zeitpunkt kam ich mir noch total bescheuert vor. Ja. Und ein Jahr später war das voll normal. Aber die Leute haben mich auch angeguckt wie so ein Alien. So, der kommt mit Maske in den Supermarkt. Ja. Der muss es haben, so ungefähr. Also es war ganz, ganz komisch. Und ja, das war halt dann, sag ich mal, vor dem ganzen positiven Resümee, was ich jetzt mit dem ganzen Abstand dazu natürlich ziehen kann, war das halt so mein wunderschönes Ende von auf Freiwilligendienst in Peru. Ja, Corona halt mal eben so einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, letztendlich hat es dir dann 3 Monate davon geklaut, ungefähr, ne?
Ja, 3, 3,5 Monate hat es mir geklaut. Ja.
Oh, ja. Mann.
Aber wir haben auch gesagt, dann jetzt im Nachhinein, es gibt ja diesen schönen Spruch, man sollte gehen, wenn es am besten ist. Und klar, die Zeit nach dem Lockdown und alles, die war halt nicht geil, aber bis dahin war es halt wirklich gut. Und vielleicht hätte auch alles, was danach gekommen wäre, das nur noch schlimmer gemacht, weil irgendwas passiert wäre. Man kann es halt nicht wissen. Und so sind wir gegangen, als es am schönsten war, hatten halt ein paar Wochen da vor Ort, die halt durch Lockdown und alles irgendwie ein bisschen negativ geprägt waren, aber trotzdem sind wir mit einem guten Gefühl gegangen, dass wir jetzt trotzdem was irgendwie zurückgelassen haben, auch wenn wir manche Sachen vielleicht nicht vollendet haben.
Ja, es ist trotzdem nicht das, also insgesamt ist es ja schon das nicht etwas, was man jetzt alle Tage erlebt. Also das allein das schon dieses ein Jahr Ausland für dich ja, oder eigentlich für jede Jahr was Besonderes ist und dann auch noch in eine Situation, die für uns alle ja vollkommen neu war und die wahnsinnig disruptiv für viele Leben einfach war und wo man auch jeden Tag hin und her getingelt ist zwischen ich kann mich daran erinnern, ich habe auf der Couch gesessen und habe immer dann die täglichen Nachrichten geguckt und das kam irgendwie so immer näher und es wurde immer präsenter, aber irgendwie habe ich teilweise, obwohl ich es sehenden Auges diese Sendungen geguckt habe, gedacht, ja, irgendwann kommt dann die Meldung, ist jetzt vorbei. Also es kann ja jetzt nicht noch schlimmer werden. Und hätte man mir damals schon gesagt, dass uns das dann insgesamt fast 3 Jahre begleiten wird und auch nie so richtig komplett weggegeben wird, das, ja, krass. Also
ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten damals, auf jeden Fall. Es war auch dieses, ach ja, ja, gnadenloser menschlicher Optimismus. Ach, so schlimm wird es schon nicht sein, das ist bald vorbei und
Wie war denn da gerade so in Peru dieser Kontrast zwischen der Offenheit und der Pragmatik der Leute da und dann diesem, du sagtest ja, da sind teilweise wirklich dann so, sag ich mal, Ausländer mit nicht nur gehobener Augenbraue, sondern vielleicht auch mal einer gehobenen Faust irgendwie angegangen worden. War das, also ich stell mir das so schlimm vor für den Eindruck, den man da dann bekommt.
Ja, also wir haben es tatsächlich, sag ich mal, mit einem verständnisvollen Auge gesehen, weil man sucht sich halt in so einer Situation natürlich den offensichtlichsten Grund und es hieß, das kommt irgendwo aus China, irgendwo daher und Peruaner reisen selten bis gar nicht nach China und viele Leute, die aus dem Ausland kommen, waren vielleicht vorher in China oder haben es irgendwo anders her und dementsprechend haben wir das schon verstanden, dass halt da irgendwie der Frust gegenüber den Leuten aufkommt. Weil natürlich der erste Gedanke immer gewesen ist, ja, was wäre denn passiert, wenn niemand von außen ins Land gekommen wäre? Weil das hätte man ja irgendwie einstellen können. Natürlich wäre das dann im Endeffekt, das hätte auch nicht funktioniert, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber in dem Moment noch war das sicherlich ein Sündenbock, den man da hatte, der halt auch sich schlecht wehren konnte, weil so viele Touristen, wie es im Land gab, irgendjemanden konnte man da schon für verantwortlich machen. Deswegen.
Weißt du denn noch, wie weit so der erste besteht, also die, nicht der erste, sondern der also wie weit der nächste Ort weg war, wo man jetzt wusste, da ist es schon? Also war das schon da, wo auch der Flughafen ist? Oder gab es auch bei euch in der näheren Umgebung, sage ich mal, bestätigte Fälle?
Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass es zu dem Zeitpunkt schon irgendeine Art der Infrastruktur gab, die das hätte testen können. Ich glaube, auch in Deutschland gab es das noch nicht, weil ich, wenn ich mich recht erinnere, waren zu dem Zeitpunkt die einzigen Tests, die es in Deutschland gab, PCR-Tests, wenn überhaupt.
Ja.
Und die gab es in Peru safe nicht. Ich weiß noch, damals gab es irgendwie eine abstruse Zahl. Ich meine, es waren 9 von diesen Intensivatmungsbetten oder was das da waren, die man gebraucht hätte, um jemanden irgendwie am Leben zu halten. Und 9 und 7 davon waren in Lima und irgendwie 1 noch in Cusco und 1. Also es war wirklich verschwindend gering so. Also damals war schon direkt so, wenn du in der ersten Corona-Welle irgendwie ernsthaft krank gewesen bist und kein Millionär in Peru bist, dann bist du auf jeden Fall tot gewesen.
Stimmt, das waren genau diese Räubergeschichten mit hier so und so viele Betten gibt es und das und wird bloß
ja, nicht. Ja.
Ah, ja, stimmt.
Das war ganz, ganz
wild. Ich frage vor allem deswegen, weil je nachdem, wie nah das dann auch für die, weil ich die Menschen da so einschätze, dass wenn sie das so als diffuse Gefahr, sage ich mal, mitkriegen, dass dort dieses Word of Mouth oder dieses Kopfkino losgeht, wenn man das so von der eine sagt das, der nächste sagt das. Ich schätze mal, da hat ja auch nicht jeder jetzt ein Smartphone und Internet, dass dann daraus eine noch, also ja, halt in Ländern mit schlechterer Infrastruktur daraus wirklich so eine Art von, ja, Gruselgeschichte wird. Da rollt irgendetwas rein und man hat selber noch gar keine Erfahrung mit, sondern man hat nur gehört, das. Ne? Und dann ist ja umso mehr verständlich, dass dann da so überzogene Reaktionen stattfinden, weil letztendlich waren wir alle mit der Situation in keinster Weise vertraut und haben auch dumme Dinge gedacht.
Ja, wobei, also auch das ist jetzt wieder nur viel, ich sag mal, gefährliches Halbwissen, was ich über drei Ecken gehört habe. Und ich weiß, dass im späteren Pandemieverlauf die peruanische Regierung oder das peruanische Gesundheitsministerium tatsächlich sehr effektiv Informationen über öffentliche Medien, also sei es Radio oder Fernsehen oder eben Printmedien, rausgegeben hat. Und da war wohl oftmals, dass teilweise der Fall ist, dass quasi Leute, die wirklich auch von der Lage her gar nicht mit Handy irgendwie Zugang zu sowas gehabt hätten, dann trotzdem Dinge mitbekommen haben und vielleicht auch deswegen irgendwie Sachen anders gemacht haben, irgendwelche Städte gemieden haben. Und ich weiß auch, dass dieser Lockdown für die Peruaner die einzige wirklich sinnvolle Lösung war, das einzudämmen, weil Impfungen halt einfach super kritisch waren von der, ich sag mal, sozialen Struktur her, da gibt es ja kein Gesundheitssystem oder so. Und deswegen der Lockdown auch wirklich viel länger, viel härter eingehalten wurde. Was aber dann dazu geführt hat, dass die irgendwann gesagt haben, okay, unsere Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Wir machen jetzt Schule übers Fernsehen. Und sicherlich war das eine abgespeckte Schulvariante von einer eh schon eher schlechteren Schule, sage ich mal. Aber trotzdem haben die Kinder aus dem Kinderdorf zum Beispiel dann in den Kinderhäusern zusammen vorm Fernseher gesessen und irgendwie halt am Unterricht teilgenommen.
Ja.
Und haben sich darüber gefreut und waren so, hey, wir können wenigstens irgendwie Schule machen. Und das war sowas, wo ich mir gedacht habe, hey, das hätte es in Deutschland in 100 Jahren nicht gegeben. Ja. Ist das irgendwie datenschutzrechtlich und weiß ich nicht, was durchgegangen wäre, da wäre die Pandemie dreimal vorbei gewesen. Und in Peru hat man es halt einfach gemacht und es hat wohl sehr gut funktioniert.
Ja, sowas liebe ich immer. Also wenn man sowas mitkriegt, auch wenn so mit gering, sei es jetzt technisch krudere Lösungen oder eine geringere Infrastruktur oder einfach nur, weil das Mindset der Menschen ein anderes ist, da kommen manchmal ganz, ganz tolle Lösungen raus, die hier ein Papierstapel ohne Ende auslösen würden. Und man sich fragt so, warum hat man es nicht einfach so gemacht? Ne? Klar, ja, da gibt es dann einen schlechteren Rückkanal bei Fernsehen als Lösung, aber immer noch besser als gar nichts. Toll, also sowas liebe ich, solche Lösungen. Ja. Aber zu dem Punkt nochmal, hast du das dann verfolgt, wie die Situation in Peru sich weiterentwickelt hat? Gab es da eine Möglichkeit? Weil du gerade schon so ein bisschen sagtest, so mit Impfungen, das war da schwieriger, weil Impfungen gab es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Ne? Daraus schließe ich jetzt, dass du noch so ein bisschen dran geblieben bist.
Also wir haben immer wieder mit den Leuten, die wir von da kannten, so ich sag mal bis ein Jahr danach regen Kontakt gehabt. Ja. Und es gab jetzt nie so dieses alarmierende, okay, hier brennt gerade die Hütte-Signal. Also okay. Die hatten Corona-Fälle, da sind auch sicherlich einige Leute schwer erkrankt und daran gestorben. Ich weiß jetzt von niemandem aus dem direkten Umfeld, den ich kannte, der verstorben ist, sicher. Es gibt ein paar Leute, von denen hört man halt nichts mehr, aber das kann auch andere Gründe haben, sage ich mir zumindest bis jetzt. Inzwischen waren einige Leute auch nach der Pandemie wieder vor Ort und haben gesagt, auch da merkt man wenig bis gar nichts von der Pandemie bis jetzt. Also die haben sich da wohl auch relativ gut von erholt. Und auch jetzt so, ich sag mal, inflationsmäßig und alles, was jetzt danach irgendwie unsere Welt gerade oder die westliche Welt gerade belastet, kommt in Peru jetzt nicht so richtig an. Wenn man hört, was da die Dinge kosten oder wie das Leben da gelebt wird, hat sich da nicht so viel verändert im Vergleich zu dem hier tatsächlich. Mhm.
So. Ja, ist ja auch nochmal deutlich weit weg und ja, wie man so schön sagt, die haben ja auch ihre eigenen Sorgen und andere, manchmal kann man sich halt nicht den Luxus erlauben, für alle Stellen der Welt mit in Verantwortung zu gehen, ja.
Ja, das ist sicherlich auch richtig, aber ich glaube, wo wir am Anfang gesagt haben, boah krass, wenn das da so schlimm ist wie hier, dann haut's da reihenweise die Leute aus den Latschen, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so gekommen. Und
okay. Von daher. Ja, Abenteuer, schön. Aber gut zu hören, dass es da dann keine größeren Probleme nach sich gezogen hat. Ich habe noch mal eine Frage, weil ich da so Bilder in meinem Kopf habe. Diese Flugzeuge, die euch da zurückgebracht haben, waren das ganz normal gestarterte Linienflüge? Wie darf man sich das vorstellen? Oder ist man da in so einen Bundeswehr-Transportflieger eingestiegen?
Nee, das waren, meine ich, ich weiß nicht, ob es Lufthansa oder Iberia war. Es war auf jeden Fall eine große Airline.
Okay.
Es waren auf jeden Fall auch ganz normale Linienflüge, die einfach gechartert wurden, die halt ansonsten nicht geflogen wären, aber eben aufgrund der Tatsache, dass die Bundesregierung da sicherlich andere Mittel zur Verfügung hatte, dann trotzdem abgehoben sind. Mit Bodenpersonal, die halt, weiß ich nicht, dann vor Ort irgendwie noch Sonderregelungen, frag mich nicht. Ich weiß nur, dass es auch nichts gekostet hat im ersten Moment. Es hieß halt, ja, das wird irgendwann dann in Rechnung gestellt von der Bundesregierung. Uns hat das nicht betroffen, weil das hat unsere Organisation übernommen. Aber die Leute von uns, die da mit zurückgeflogen sind als Privatperson, haben dann hinterher eine Rechnung von, ich meine, 650 Euro erhalten, die sie dann zahlen mussten. Und hätten ihre regulären Rückflüge antreten müssen, die sie dann storniert haben, wo sie das Geld dann wiederbekommen haben. Ja. Also im Endeffekt war es plus minus null für die meisten.
Okay. Jetzt hätte ich gedacht, dass das wenigstens auf Rechnung der Bundesregierung stattgefunden hätte.
Nee. Ich hätte auch ziemlich cool gefunden, so einer C-17 Globemaster irgendwie von der Bundeswehr abgeholt zu werden.
Deswegen, manchmal hat man ja dann so Hollywood-Kino-Bilder im Kopf, wo man irgendwie dann noch so eine Weste ankriegt und einen Fallschirm und dann so hier rein, ne? Und dann. Ja, gut.
Wobei, in so einem Flugzeug will man, glaube ich, auch nicht, weiß nicht, wie 18, 12 Stunden von Südamerika nach Frankfurt fliegen, weil ich glaube, es ist alles andere außer komfortabel.
Wahrscheinlich nicht. Aber für die Bilder in meinem Kopf,
ja.
Man muss ja auch noch mal irgendwie in solchen Situationen dann in sich ein wenig.
Ich glaube, da müsste man eher mit den Leuten sprechen, die damals aus, Afghanistan evakuiert.
Ja, gut.
Die sind damit rausgeflogen.
Richtig, wir sprechen jetzt nicht, glücklicherweise nicht von einem Kriegsgebiet. Da ist man dann doch von verschont geblieben, ja. Insofern sollte man sich das dann auch wahrscheinlich nicht wünschen, dass so etwas nötig ist, um Menschen irgendwo rauszuholen.
Ja.
Ja, du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick nochmal. Und an dieser Stelle gebe ich dann einfach mal wieder den Stab weiter an unseren Abschluss vor Ort.
Und damit zurück sind wir aus dem Peru des Jahres 2020 im Jetzt. Das Gespräch, welches ihr gerade gehört habt, wurde aufgezeichnet im September 2023. Da ihr in dieser Folge hauptsächlich mich gehört habt und Cornelis gar nicht zu Wort kam, von mir ein großes Dankeschön an die Misch- und Schnittarbeit von Cornelis. Nur wegen ihm ist die Soundqualität gerade im Hotelzimmerteil noch gerade so gerettet worden. Danke, lieber Podcast-Kollege. Vielen Dank auch euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr auch Erfahrungen mit einem Jahr in einem fremden Land gemacht habt oder weitere Anekdoten zu Peru beisteuern wollt, schreibt's uns doch gerne in die Kommentare auf schöne-ecken.de. Des Weiteren freuen wir uns natürlich immer über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts und überhaupt jeder anderen Plattform. Das hilft unserem Podcast wirklich sehr, sehr, sehr sichtbarer zu werden. Und wenn ihr möchtet, dass wir uns beim nächsten Mal schallisolierte mobile Interviewkabinen leisten können, dürft ihr uns gerne auf schöne-ecken.de eine Spende in den Hut werfen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle mal wieder sehr bei allen treuen Hörerinnen und Hörern, die das in der Vergangenheit bereits getan haben. Ihr seid die Besten. Bis zur nächsten Folge. Ciao.